Hallo und herzlich willkommen in deinem Wandelwerker-Podcast. Dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich habe heute einen Gast zu einem ganz bestimmten Thema im Podcast-Interview. Und zwar begrüße ich ganz herzlich Michael Kloth. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, Frau Ganske.
Sie sind, das habe ich nachgelesen auf Ihrer Homepage, selbstständig mit Ihrem eigenen Unternehmen. Aber Sie sind auch Diplomphysiker und damit der erste Physiker, den wir hier im Podcast haben. Sind mittlerweile auch seit einigen Jahren schon Vorstandsmitglied im VDSI seit 2013 und heute im Podcast zum Thema Arbeitsschutzstandards beziehungsweise Arbeitsschutzregel zu unserer aktuellen Situation, also zu unserer Corona-Situation. Das BMAS im April einen Arbeitsschutzstandard herausgegeben, der jetzt konkretisiert wurde. Und ich freue mich, dass Sie die Zeit gefunden haben und sich die Zeit nehmen, dort heute einmal inhaltlich, aber auch in der Einordnung mit mir darauf einzugehen. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Vielleicht können Sie, ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Wir machen es dieses Mal ein bisschen anders als sonst. Vielleicht können Sie einmal vorab uns direkt eine Einordnung geben, wie Sie jetzt, was Sie auch dafür prädestiniert, dass Sie uns jetzt hier eine ganz gute Einordnung geben können. Das ist nämlich, Sie sind da sehr, sehr im Thema.
Ja, gerne. Sie sagten das ja eben schon, dieser Arbeitsschutzstandard ist Mitte April herausgegeben worden von BMAS. Und das hat mich dazu verleitet, gleich so etwas wie Umsetzungshilfen für den VDSI zu schreiben. Das habe ich mit Kollegen getan. Wir haben das dann wenige Tage später veröffentlicht. Ja, und so ging das dann weiter. Dann beschäftigt man sich halt sehr viel damit, wobei, ehrlich gesagt, ich mich mit Epidemien schon sehr lange beschäftige, weil die Ausbreitung von Epidemien durchaus physikalischen Gesetzmäßigkeiten folgt. Das ist das Spannende.
Ah, okay, da ist der Zusammenhang.
Ja. Da ist der Zusammenhang. So, und der Arbeitsschutzstandard sieht ja unter anderem auch vor, dass es einen Steuerkreis, einen GUF, gesetzliche Unfallversicherung, GUF, Steuerkreisprävention von SARS-CoV-2 gibt. Der ist eingerichtet worden. Darunter gibt es vier Arbeitsgruppen. Einer heißt Arbeitsgruppe Arbeitsfeld und in der bin ich für den VDSI, also für die Gesamtheit der Fachkräfte für Arbeitssicherheit vertreten. Bin ich alleine da? Das ist sehr umfangreich. Es ist jetzt, man sieht übrigens auch die Betriebsärzte vertreten. Der Dr. Panther vom VDBW ist dort. Also wir dürfen da tatsächlich dann auch unseren Input geben.
Und vielleicht können Sie kurz mal, Sie hatten im Vorgespräch schon mal gesagt, was so da auch aktuelle Themen in so einem Arbeitskreis sind. Was wird da zum Beispiel?
Ja, ganz aktuell geht es darum, diese Mund-Nase-Bedeckungen, manche tragen sie weniger lange. Es geht jetzt um Tragezeitbegrenzung oder manche auch gar nicht. Das geht gar nicht.
Ja.
Es geht ganz konkret um Tragezeitbegrenzung. Wie lange darf ich die tragen? Wir haben ja, wenn man sich mal die Atemschutzmasken anschaut, also die persönliche Schutzausrüstung, da gibt es ja Tragezeitbegrenzungen. Und es gibt auch die Notwendigkeit, entweder arbeitsmedizinische Vorsorge anzubieten oder durchzuführen. Mhm. Und da ist jetzt die Frage, wie geht man jetzt mit der Allgemeinheit damit um? Was macht man mit den Mund-Nase-Bedeckungen? Da haben wir jetzt den Auftrag bekommen, haben am Montag schon mal konferiert. Das geht auch alles per Telefon. Mhm. Ich muss also nicht jedes Mal nach Berlin fahren. Ja.
Das wäre im Sinne dieses Arbeitskreises vielleicht auch nicht zielführend,
wenn Sie
alle dort immer treffen würden.
Nein, das wäre nicht wirklich zielführend. Ja, und dann werden da eben entsprechende Vorschläge erarbeitet, sodass dann auch etwas für die Beschäftigten oder in diesem Fall wahrscheinlich eher für die Bürger, also für alle.
Okay.
Rauskommt, natürlich auch im Betrieb. Ne? Also wenn ich im Betrieb bin, wir betrachten natürlich immer erstmal die Arbeitsseite, die betriebliche Seite. Wie lange darf ich die tragen und was muss ich dann machen?
Okay.
Da sind wir momentan dran. Das wird sicherlich auch noch ein paar Wochen dauern. Es gibt verschiedene Forschungen dazu, Forschungsergebnisse, es gibt auch verschiedene Meinungen. Wenn man sich die selbstgebauten Masken, selbstgeschneiderten Masken anschaut, die haben wieder ganz andere Wirkungen, auch auf das Atemverhalten, auch auf die Psyche übrigens, das müssen wir auch mit berücksichtigen, ist schon ein Unterschied, ob ich mit Maske vor dem Mund umlaufe oder Mund-Nase in diesem Fall, als frei.
Mhm. Ja.
Und auch beim Sprechen, man muss sich erst dran gewöhnen, dann mit unter der Maske zu sprechen, aber ich habe auch schon unter einer FFP3-Maske Vortrag gehalten, das geht alles.
Ja, aber lauter ist insbesondere ein Punkt, den man mit berücksichtigen muss.
Ja, man muss natürlich ein bisschen lauter sprechen. Ja. Ja, aber was tut das jetzt beim Einatmen? Es kam die Idee auf, zum Beispiel, ich nehme weniger Sauerstoff auf. Naja, schauen wir mal.
Das war mal ein kurzer Impuls, der diskutiert wurde, ob die Leute dort bewusstlos werden, weil sie,
Nein, das passiert natürlich nicht.
Ne? Das ist auch mittlerweile, glaube ich, auch in der Öffentlichkeit bekannt, dass man davon nicht bewusstlos wird.
Es geht die Luft durch, die außerhalb der Maske ist, und die atmen wir auch ein. Ja. Auch dieses sogenannte Totvolumen, das zwischen Mund und Maske ist, das ist so klein, das ist nicht wirklich relevant. Ja. Also der CO2-Spiegel im Blut, der steigt etwas an, ja, aber das kann auch Aufregung sein oder Anstrengung, wie auch immer, aber wirklich lebensgefährlich oder ähnliches wird es definitiv nicht. Okay. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich schon irgendwo Tragezeitbegrenzungen oder Hinweise zur Festlegung von der Tragezeitbegrenzung geben. Mhm. Dann arbeiten wir zurzeit.
Können Sie für die BMAS Arbeitsschutzstandards und auch jetzt für die Arbeitsschutzregel einmal eine rechtliche Einordnung geben oder beziehungsweise auch die rechtliche Relevanz?
Ja, also der Arbeitsschutzstandard selbst ist eine Orientierungshilfe. Das ist eine Zusammenstellung von Aspekten, die es schon gibt. Ein bisschen auf Pandemie ausgelegt, aber es ist lediglich eine Orientierungshilfe. Also hat nicht die Verbindlichkeit, die der Minister propagiert hat. Ja, muss ich leider so sagen.
Ja.
Da sind Sie auch alle einig. Da kann man auch nachlesen auf der Seite des VDSI. Wir haben eine Stellungnahme dazu erarbeiten lassen von einem Juristen und der kam zu diesem Ergebnis. Genau, von Herrn Dr. Wehrich. Und auch andere Juristen haben das, ich habe das mittlerweile fast ausschließlich gelesen, also diese Art von Juristen. Dieser Arbeitsschutzstandard hat weiterhin keine rechtliche Relevanz. Rechtliche Relevanz haben, nein, auch nicht. Hinweise gibt es ja von den Berufsgenossenschaften. Handlungshilfen, branchenbezogen, die sind dann schon hilfreicher als dieser Arbeitsschutzstandard, haben aber auch keine rechtliche Relevanz. Es sind nur Hinweise, mehr nicht. Genau wie dieser Arbeitsschutzstandard auch. Die Arbeitsschutzregel selbst, das ist noch eine ganz spannende Angelegenheit. Es steht vorne drin, dass, wenn man sich daran hält,
eine Vermutungswirkung
ist. Genau, Vermutungswirkung nennt sich das, dass man dann alles richtig macht. Ob dem tatsächlich so ist, da haben wir durchaus den einen oder anderen Zweifel. Das würde im Zweifel wahrscheinlich tatsächlich ein Gericht entscheiden.
Okay. Jetzt noch ein ganz spannendes Thema, was auch sich auf die Arbeitsschutzregel bezieht. Es sind zwei Rechtsgebiete, die dort mit aufgeführt sind, im Gegensatz zu den klassischen technischen Regeln.
Die klassischen technischen Regeln, deswegen heißt es eine technische Regel, technisch deswegen. Sie behandeln in der Regel wirklich nur Arbeitsschutzaspekte. Die Arbeitsschutzregel verwebt Arbeitsschutz und Infektionsschutz. Infektionsschutz hat erst einmal mit dem Arbeitsschutz weiter nichts zu tun und gibt den Arbeitgebern auch keine zusätzlichen Aufgaben auf, außer bestimmten Arbeitgebern, bestimmte Einrichtungen, bestimmte Aufgaben, das ist alles im Infektionsschutzgesetz genannt. Nichtsdestotrotz muss natürlich der Arbeitgeber seine Beschäftigten auch vor solchen ubiquitären Gefahren wie eben Infektionen, die von außen, die jeder mit sich bringen kann, eintragen kann in das Unternehmen, schützen. Insoweit macht das durchaus Sinn, diese beiden Rechtsgebiete miteinander zu verquicken. Durchaus. Mehr ist das eigentlich nicht.
Okay.
Aber es sind halt zwei Rechtsgebiete. Da muss man ein bisschen drauf achten. Ja, aber ich finde, das ist hier in dieser Arbeitsschutzregel sehr gut gelungen.
Okay. Können Sie eine kurze Abgrenzung geben zwischen dem, was im BMAS-Papier drinsteht und was jetzt letztendlich dann auch in der Arbeitsschutzregel konkretisiert wurde? Finden sich dort alle Punkte wieder? Sind dort auch Sachen zusätzlich reingekommen? Handelt es sich wirklich um eine Konkretisierung bezogen auf die einzelnen Punkte? Ich glaube, 17 waren es, ne? Korrigieren Sie mich.
17 Punkte, ja.
17 Punkte, genau.
Es gibt durchaus Konkretisierungen, das ist richtig. Der Arbeitsschutzstandard als solcher ist in weiten Teilen sehr zielorientiert, ohne weitere konkrete Angaben. Das ist hier in der Regel wirklich konkretisiert worden, definitiv. Es steht zum Beispiel im Arbeitsschutzstandard drin, dass beim Kundenkontakt zum Beispiel irgendwo so eine Abtrennung sein soll, aber es steht nichts über die Höhe, Breite und so weiter. Mhm. In der Arbeitsschutzregel steht immerhin drin, dass diese Abtrennungen, wenn die Personen stehen, 2 Meter hoch sein soll und wenn sie sitzen, 1,50 Meter hoch sein soll. Also es wird schon konkreter, durchaus sehr viel konkreter, ja.
Sind auch Punkte aus dem BMAS-Arbeitsschutzstandard jetzt herausgenommen worden, die sich jetzt in der Arbeitsschutzregel nicht mehr wiederfinden? Also gibt es da auch, wenn Sie jetzt sagen würden, was sind die wesentlichen Änderungen zum BMAS-Arbeitsschutzstandard, zur Arbeitsschutzregel?
Ja, im Arbeitsschutzstandard sind einige Punkte aufgeführt, die, sagen wir mal, sehr diskussionswürdig sind. Zum Beispiel, was die Aufgaben des ASA angeht, des Arbeitsschutzausschusses. Mhm. Das ist berichtigt worden. Es steht dann irgendwo auch zum Thema arbeitsmedizinische Vorsorge etwas drin hinsichtlich Gesundheitsüberprüfung. Auch das ist nicht weiter verfolgt worden. Da steht weiter nichts mehr zu drin. Da steht jetzt so sinngemäß drin, wenden Sie sich vertrauensvoll an den Arzt Ihres Vertrauens zu. Mhm. Das ist auch soweit korrekt. Also da ist weiter nicht drauf eingegangen. Insofern war diese Regel notwendig, um das, was im Arbeitsschutzstandard nicht ganz korrekt dargestellt wurde, ja, gerade zu rücken und zu konkretisieren.
Okay.
Muss man so sagen, ja. Aber nichtsdestotrotz, unabhängig davon wird auch der Arbeitsschutzstandard derzeit überarbeitet. Es gibt auch schon Entwürfe dazu und da werden dann auch diese Punkte, die eben nicht ganz den rechtlichen Vorgaben hier in Deutschland entsprechen, herausgenommen.
Okay. Und das ist zum Beispiel die Gesundheitsüberwachung der Mitarbeiter, die, glaube ich, so in Deutschland nicht, nicht möglich oder nicht,
ja,
durchgeführt werden sollte.
In der Form. Ja, wenn man so Bilder sieht aus China an den Flughäfen oder wo auch immer, wo dann sehr publikumswirksam die Ankommenden mit so einem Infrarot-Thermometer über eine Entfernung vom 0,5 Meter auf die Stirn gemessen werden, sind das schöne Bilder, hat aber mit der Realität nichts zu tun. Ich habe auch tatsächlich mit Ärzten gesprochen, die das versucht haben, mit guten, teuren Infrarot-Thermometern auf die Stirn. Die Ergebnisse lassen sich in der Regel nicht reproduzieren.
Okay, aber das ist gängige Praxis doch jetzt auch in vielen Unternehmen, größeren Unternehmen und auch Werkseingängen und Ausgängen.
Wenn die Mitarbeiter das mitmachen, freiwillig, ist das immer möglich.
Ja, das stimmt. Muss ja keiner rein in dem Fall, ne?
Muss ja keiner rein.
Okay, dann würde ich vorschlagen, gehen wir einmal...
Entschuldigung. Ja, und wir müssen auch immer noch berücksichtigen, der Arbeitgeber hat natürlich immer Hausrecht noch. Ne? Also er kann natürlich sagen, ich möchte gerne vorher jemanden testen, egal wer das ist.
Ja.
Ja, dass ob ich ihn reinlasse, ob er nun meine Beschäftigten oder die, für die ich zuständig bin, verantwortlich bin, anstecken kann oder nicht. Also dieses Rechtsgebiet ist extrem komplex. Deswegen damit sehr, sehr vorsichtig umgehen und auch nicht alles glauben, was man da im Fernsehen sieht. Man sollte das wirklich sehr genau prüfen, auch auf den Einzelfall, auf seine eigene Firma, auf sein eigenes Unternehmen, ob das A sinnvoll ist, B machbar. Und da vielleicht auch wirklich mal die Juristen fragen, was die dazu sagen. Ich bin kein Jurist, ich bin Physiker, wie Sie festgestellt haben. Juristen fragen, die kennen sich damit aus, die können was dazu sagen, die können sagen, ob es in diesem Fall zulässig ist oder nicht.
Ja, Und die Antwort des Juristen ist dann, die ich jetzt schon ab und zu mal gehört habe, ist, es kommt darauf an.
Das ist so dann, ist das, genau. Genau. Das kommt darauf an.
Genau, es könnte einen ganzen anderen Podcast füllen. Dann würde ich wahrscheinlich, schauen wir einmal rein. Was mir im Vorfeld aufgefallen ist, also ein Thema, es geht ja los mit der Gefährdungsbeurteilung und dem dann auch zufolge mit der Gestaltungsrangfolge. Fangen wir bei der Gefährdungsbeurteilung an. Der Arbeitgeber, was ist die Pflicht des Arbeitgebers zur, wir gehen mal davon aus, jeder hat eine, zur Ergänzung jetzt in der Gefährdungsbeurteilung bezogen auf die Corona-Situation?
Ja, Gefährdungsbeurteilung hat jedes Unternehmen. Das ist seit 20 Jahren so, seit über 20 Jahren so.
Ja.
Glauben Sie nicht alles?
Nee, glaube ich Ihnen auch nicht. Das weiß, glaube ich, auch jeder, der hier zuhört, dass das natürlich nicht so ist. Wir beschreiben mal den einigermaßen Idealfall. Es gibt sie und...
Ja, im Idealfall, nein, in den meisten Unternehmen liegen die Gefährdungsbeurteilungen tatsächlich vor. Die müssen halt jetzt um diesen Aspekt SARS-CoV-2 oder potenzielle Infektion durch SARS-CoV-2 ergänzt werden. Das ist richtig. Da muss man natürlich dann die verschiedenen Eintragungswege berücksichtigen. Einmal über die Mitarbeiter, einmal über Kunden oder Fremdpersonen, sagen wir mal so, die in unser Unternehmen reinkommen und dann entsprechende Maßnahmen ableiten. Das ist so. Ich denke, das haben die meisten auch gemacht. Wir haben bei unseren Kunden da so ein Formblatt erstellt mit Ankreuzen. Ähnlich haben das ja auch die Berufsgenossenschaften gemacht. Was geht am schnellsten und am sichersten? Das sind einfach so Checkpunkte, werden abgekreuzt, trifft zu oder erledigt oder muss noch erledigt werden und ein paar Bemerkungen dazu und dann ist die Sache erledigt. Also das ist kein Hexenwerk. Das kann jeder. Das ist, geht relativ zügig. Man muss es einfach nur tun.
Ja, also welche Infektion?
Das ist die Gefährdungsbeurteilung. Und die muss halt tatsächlich auch vorliegen. Ich bin auch schon gefragt worden, wo muss ich die jetzt hinschicken? Nein, nirgends, ab in die Schublade. Und wenn dann eine der Aufsichtsbehörden kommt, dann wird die hervorgekramt und oder im Rahmen von, was haben wir immer wieder, Audits, die fragen das auch gerne ab jetzt, die Auditoren. Was haben sie zum Thema SARS-CoV-2 gemacht? Ja, hier haben wir das gemacht, bitteschön, da steht alles. Ne? Perfekt, wunderbar, dann ist die Sache erledigt.
Okay.
Also das muss tatsächlich gemacht werden, ja. Zum Thema Mutterschutz muss man dann unter Umständen noch mal etwas genauer hinschauen. Was ist das für ein Unternehmen? Was kann da zusätzlich passieren? Muss ja auch mitgemacht werden.
Ja, kann man dann das, gibt es da eine allgemeine Empfehlung, wie mit Schwangeren oder stillenden Beschäftigten umzugehen ist, die da jetzt unter das Mutterschutzgesetz fallen, bezogen auf Corona-Situation, oder ist das dann auch sehr individuell?
Das ist wieder sehr individuell. Fragt man Ärzte, kriegt man auch sehr unterschiedliche Antworten dazu. Es wird auch in den Unternehmen sehr unterschiedlich gehandhabt. Die meisten stellen die Schwangeren tatsächlich dann frei für die Zeit.
Okay. Okay, kommt aber einfach ein bisschen auch darauf an, ob es Kundenkontakt gibt. Also ich glaube, das ist sehr, sehr vielfältig.
Ja, natürlich. Also, ja, wenn das eine Schwangere ist, die nur im Büro, im Einzelbüro arbeitet und da auch hingehen kann und niemand anders trifft oder die anderen sich sowieso im Homeoffice befinden, sie eigentlich keinen anderen treffen kann, dann kann sie da arbeiten. Das ist unkritisch. Wenn sie Kundenkontakt haben oder ähnliches, ist es sicherlich etwas kritischer, ja. Also das sind wirklich Einzelfallentscheidungen.
Okay, muss aber berücksichtigt werden.
Muss berücksichtigt werden, natürlich.
Ableitung aus der Gefährdungsbeurteilung sind dann die entsprechenden Maßnahmen und unsere klassische Gestaltungsrangfolge findet sich auch jetzt in den Arbeitsschutzstandards wieder oder in der Arbeitsschutzregel mit aus meiner Perspektive jetzt erstmal einem wesentlichen Unterschied, dass im BMAS-Papier eine deutliche Herausstellung des Themas Homeoffice oder mobiles Arbeiten stattgefunden hat, der sich jetzt so in der Gestaltungsrangfolge der Arbeitsschutzregel so nicht mehr wiederfindet. Vielleicht können Sie einmal Ihren Blick darauf schildern und einen kurzen Einblick geben.
Ja, gerne. Also die Idee, Homeoffice zu bevorzugen, ist natürlich erstmal richtig, denn dann habe ich auf jeden Fall Gefahr und Mensch voneinander getrennt. Die Gefahr ist im Betrieb und die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter ist zu Hause.
Ja.
Also kann da erstmal nichts passieren. So gesehen ist der Gedanke recht gut. Das ist richtig. So soll es auch sein, so kann man das machen. Die Frage ist immer, ist das zielführend? Mhm. So. Und ist es die Ultima Ratio? Ist es sicherlich eher nicht. Wir wissen alle, dass auch Arbeiten zu Hause durchaus nicht unerhebliche psychische Belastung bedeuten kann. Und das Umgekehrte übrigens auch. Es geht sogar so weit, dass ich schon gefragt wurde, ja, wann unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen wieder ins Büro zurück? Wann können sie denn wieder zurück?
Okay.
Andere sagen, ich will weiter zu Hause arbeiten. Das ist so die Bandbreite. Also insofern sollte man das ein bisschen sehr mit Augenmaß in den einzelnen Unternehmen betrachten. Zudem hat der Arbeitgeber natürlich die Arbeitsstätte zu stellen in Deutschland, den Arbeitsplatz. Ja. Und der ist in aller Regel im Betrieb und nicht zu Hause. Mhm. Und ja, wenn ich zu Hause arbeiten soll, darf, will, wie auch immer, dann ist das laut Arbeitsstättenverordnung vorher schriftlich zu vereinbaren, dass also ein Telearbeitsplatz eingerichtet wird. Da steht dann drin, was der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin dazu beiträgt und was der Arbeitgeber dazu beiträgt. Das haben wir hier nicht. Die DGUV, und ich glaube im Namen der DGUV, das die VBG gemacht, hat dann herausgegeben, dass das Arbeiten zu Hause, das mobile Arbeiten zu Hause, nicht als Telearbeit zu werten ist im Rahmen der Pandemie. Mhm. Das heißt, diese ganzen Regelungen, die da in der Arbeitsstättenverordnung stehen, brauchen nicht angewendet zu werden. Mhm. Ich vermute mal, deswegen ist das so ein bisschen in den Hintergrund geraten.
Okay, weil Sie haben ja was ganz Richtiges gesagt. Grundsätzlich wäre es die wirksamste Maßnahme, wenn dann möglich, von der Arbeitsbeschreibung her und des Arbeitsplatzes her, Gefahr oder Gefährdung und den Beschäftigten voneinander zu trennen. Aber aufgrund von, ich sag mal, unseres Grundsatzes, der Arbeitgeber stellt den Arbeitsplatz und auch das Thema psychische Belastung, habe ich jetzt schon so verstanden, spielt da eine große Rolle, dass man da sich in der Gestaltungsrangfolge ein Stück weit verändert hat gegenüber den Arbeitsschutzstandards.
Ja, es gab ja nicht nur, dass die Beschäftigten zu Hause arbeiten, sondern dass auch die Kinder zu Hause bleiben.
Ja.
Die Kitas sind geschlossen worden, die Schulen sind zum Teil immer noch geschlossen, jetzt fängt man wieder langsam an. Homeschooling kommt dazu. Und dann ist dann natürlich der Beschäftigte erstmal zu Hause mit Verlaub komplett überfordert.
Ja.
Das ist eine echte psychische Belastung und das hindert natürlich auch die Arbeit. Ja, also insofern muss man eben wirklich im Einzelfall entscheiden, ist es sinnvoll, die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken oder aber vielleicht doch lieber im Betrieb zu lassen. Also da gibt es die komplette Bandbreite, das sind wie gesagt immer wieder Einzelfallentscheidungen. Die meisten Unternehmen haben dort, wo es möglich ist, ihre Beschäftigten nach Hause geschickt. Das ist auch in Ordnung so und erstaunlicherweise arbeiten die Beschäftigten zu Hause auch.
Ja, ich glaube, so die eine oder andere Führungskraft ist überrascht.
Ja, das eine oder andere Führungskraft war schon überrascht, dass da tatsächlich was rauskommt. Ja, das ist so. Ja, die Arbeit macht ja sonst keiner. Ne? Also, aber das nur am Rande.
Ja, okay.
Also aus diesen Gründen heraus ist das jetzt hier in der Arbeitsschutzregel nicht mehr so die erste Wahl. Mhm. Macht ja auch Sinn. Also Sie sehen, wir lernen, wir sind alle lernfähig, das ist auch gut so. Wir haben also den Arbeitsschutzstandard, der war sehr schnell rausgehauen. Ich sage das jetzt mal bewusst so. So entsprechend ist er auch. So, dann ist einige Zeit ins Sand gegangen. Es haben sich sehr viele Personen mit der gesamten Thematik beschäftigt. Ich durfte mit dabei sein. Jetzt ist die Arbeitsschutzregel raus. Die ist deutlich besser als der Arbeitsschutzstandard. Mhm. Der Arbeitsschutzstandard wird angepasst und dann wird sich das auch so weiterentwickeln. Wie lange sich das dann halten wird, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie lange wir mit der Pandemie so in dieser Form leben müssen. Wird sich zeigen, ob sich das abschwächt, ob wir dann das anpassen können, anpassen müssen. Das werden wir alles sehen. Okay. Aber das sind so viel zu den technischen Maßnahmen und warum eben Homeoffice als eigentliche Ultima Ratio so nicht ganz so häufig genommen wird oder nicht, jetzt nicht mehr so im Fokus steht.
Können Sie kurz auf die Gestaltungsrangfolge eingehen, wie jetzt der Arbeitsschutz, die jetzt in der Arbeitsschutzregel beschrieben worden ist, was der Arbeitgeber im besten Fall Stück für Stück von Punkt 1 bis Punkt 4 tut, um Infektionen so weit wie möglich zu reduzieren, da wo es möglich ist?
Ja, gerne. Also Homeoffice hatten wir schon als Form mobiler Arbeit. Dann kommt natürlich als allerletztes immer die PSA oder persönliche Maßnahmen. Da bleibt uns eigentlich ehrlich gesagt nichts anderes als die Mund-Nase-Bedeckung übrig. Also textile Bekleidungsgegenstände, die irgendwie, aber bitteschön wirklich über die Nase. Nicht, wie man es häufig sieht, nur Mundbedeckung. Das bringt gar nichts. Ja, und die Mund-Nase-Bedeckung soll auch nur Speichel, Schleim und Tropfenauswurf zurückhalten und mehr nicht. Also Aerosole gehen durch, das wissen wir. Das ist nichts Neues. Das ist halt so. Ja, und zwischen diesen beiden Extremen, also Mitarbeiter weg von der Gefahr, das ist das eine, und dann PSA, haben wir eigentlich die komplette Bandbreite, also vor allem auch organisatorische Art, wie eben diese Trennungen zwischen den einzelnen Personen, ich sage das bewusst Personen, also zum Beispiel Beschäftigten und Kunden, so wie an einer Supermarktkasse oder im Getränkegeschäft oder wo auch immer. Und eben andere, das geht weiter bis über Lüftungen, was machen wir mit Lüftungen, was machen wir mit Gesichtsschilden, das gehört alles mit dazu, was machen wir mit den Abständen, wir haben ja diese Abstandsregel, 1,5 Meter mindestens, ob das ausreicht, wissen wir nicht.
Ja.
Ja. 2 Meter, aber
ja.
Also das ist auch so eine organisatorische Maßnahme in diesem Top-System. Ja, und dann geht es dann ja weiter.
Genau, wir haben, Sie haben jetzt schon einen Punkt mit angesprochen, das Thema Aerosole. Aerosole gehen durch, die Mund-Nase-Bedeckungen. Und ich glaube, einer der ersten, ja, innerhalb des ersten Gestaltungspunktes in den Arbeitsschutzstand, in der Arbeitsschutzregel, geht es um das Thema Anordnung von Arbeitsplätzen und dann auch technische Abtrennungen wie Plexiglasscheiben. Das ist ja dann keine wirksame Maßnahme gegen Aerosole. Aus meiner nicht medizinischen
Sicht. Ist so. Die fliegen drüber weg, keine Sorge. Ja, genau. Die fliegen drüber weg.
Erscheint dann erstmal für, also aus meiner Perspektive nicht besonders wirksam. Wie ist da Ihre Einschätzung, um auch dem Thema Aerosole und auch der aktuellen Diskussion, die man so mitbekommt in der Öffentlichkeit, da entgegenzuwirken als Arbeitgeber?
Als Schutz vor Aerosole nutzt es definitiv nichts. Deswegen steht ja auch drin in der Arbeitsschutzregel, es sollen bevorzugt Büros einzeln besetzt werden. Früher haben wir noch so vor drei Monaten haben wir noch gesagt, wenn das größere Büros sind, da können auch zwei da drin sein, dann werden die Schreibtische dann gegebenenfalls nochmal einen halben Meter auseinandergezogen und dann ist das erledigt. Ja, und da kann man vielleicht nochmal so eine Wand dazwischen stellen, aber da fliegen die Aerosole halt hin und her. Wir wollen heute jetzt wirklich nur noch einzeln besetzte Büros und nur da, wo es gar nicht anders geht, meinetwegen doppelt besetzte, aber dann reicht die Abtrennung auch nicht wirklich aus. Da müsste man so streng genommen bis zur Decke hochziehen und dann auch weit ausladen, dass also auch ein Luftaustausch zwischen diesen beiden, nennen wir es mal Compartments, nicht stattfinden kann. Dann hätten wir diesen Schutz. Ansonsten reicht es nicht aus. Aerosole können wir streng genommen nur ausfiltern durch filternde Masken. Also echte PSA. Das schaffen weder der Mund-Nasen-Schutz, der medizinische Mund-Nasen-Schutz, auch der ist ja eigentlich nur dafür gedacht, das, was die Ärzte ausgeben sozusagen, dass es nicht in den geöffneten Körper beim Operieren reingeht. Ja? Also muss ich immer gucken, was wollen wir damit bezwecken. Aber da müsste man also dann dafür wirklich echte Filter nehmen. Filtermasken, da reicht dann auch eine P3-Maske wahrscheinlich nicht mehr aus für die Aerosole, sondern müsste irgendwie da A-Filter nehmen, A2, A3, keine Ahnung. Habe mich noch nicht drum gekümmert, aber wir können nicht alle mit einer Schnüffeltüte rumlaufen.
Das heißt, wirksame Maßnahme ist Einzelbüros. Ich glaube, so in meiner Warnung steht das so ganz konkret in der Arbeitsschutzregel gar nicht drin. Ich glaube, weil das auch einfach für viele Unternehmen gar nicht in der Form umsetzbar ist. Aber es ist dann, glaube ich, ein interessanter und spannender Hinweis für die Arbeitgeber und Führungskräfte, dass das die wirksame Maßnahme gegen das Thema Aerosole ist und sonst eine Infektion auch mit Zweier- oder Dreierbüros, auch wenn ich den Abstand einhalte, nicht sicher ausgeschlossen werden kann.
Ja, es gibt noch eine Möglichkeit. Ist zwar auch nicht hundertprozentig, nichts ist hundertprozentig übrigens, das sind alles nur statistische Prozesse. Lüftung.
Ja,
okay. Sie müssen ordentlich lüften. Technisch lüften. Ja. Das steht ja auch in der Arbeitsschutzregel drin, was man machen kann. Also sowohl bei den RLT-Anlagen, also bei den raumlufttechnischen Anlagen, als auch wenn ich diese eben nicht habe, wie man dann vernünftig lüften kann. Das sollte man auch tun. Aber damit kann man die Aerosolbildung nicht verhindern, aber man kann die Aerosolkonzentration deutlich senken.
Und damit die Wahrscheinlichkeit, die statistische Wahrscheinlichkeit einer Übertragung oder einer Ansteckung. Okay, können wir gerne einmal darauf eingehen, auf das Thema Lüftung bzw. Klimaanlage. Was steht drin im Arbeitsschutzstandard, in der Arbeitsschutzregel? Was darf und was darf nicht mehr?
Lüften, lüften, lüften steht drin. Nichts anderes. Lüften, lüften, lüften. Ja, also man kann sich auch so ein bisschen orientieren übrigens. Also man kann auch, muss nicht unbedingt sagen, ich lüfte jetzt den ganzen Tag, das macht ja keinen Sinn. Also jetzt geht das. Ne? Wir haben
jetzt geht das auch.
Zurzeit knapp 30 Grad draußen, das wäre also überhaupt kein Problem. Ich habe auch die Fenster offen, also ich bin alleine im Büro. Auch gut.
Kann ich bestätigen. Aber jetzt geht es noch,
genau, das
ist ein spannender Punkt.
Ja, genau, jetzt geht das noch. Ne? So, wenn dann wieder die Temperaturen fallen, draußen es kühler wird, dann wird man nicht mehr so viel lüften. Ne? Da steht dann eben drin, dass man so in bestimmten zeitlichen Abständen so alle 60 Minuten oder in Besprechungsräumen alle 20 Minuten mindestens 3 bis 10 Minuten lüftet. Ob das ausreicht, das wissen wir alles nicht. Aber es ist erstmal eine Empfehlung. Ne? Damit machen kann man das machen. Stoßlüftung, also dann, wenn es geht, auch Querlüftung. Ne? An zwei Seiten, an zwei entgegengesetzten Flächen, Seiten öffnen die Fenster und dann durchziehen lassen. Mhm. Man kann aber auch so eine CO2-Messung nehmen. Es gibt ja so Geräte, die zeigen dann die CO2-Konzentration an. Und auch da ist es möglich, dann einfach zu sagen, gerade in Besprechungszimmern, stelle ich das Gerät hin und wenn es piept, das kann man auf 1000 ppm einstellen, das ist so die Grenze, da muss gelüftet werden. Mhm. Ab 1000 ppm geht die Konzentration sowieso in den Keller. Also insofern macht das dann schon mal Sinn.
Ja.
Das kann man machen. Ja, also während der Zeit der Epidemie sollte dieser Wert 1000 ppm CO2 möglichst nicht überschritten werden. Lüften. Ja. Lüften, lüften, lüften.
Es gibt ja auch innenliegende Räume, wo eine Stoßlüftung oder generell eine Lüftung gar nicht richtig möglich ist. Was machen wir? Was macht der Arbeitgeber am besten mit denen?
Zuschließen. Das ist ernst gemeint. Wie wollen Sie da eine Lüftung hinkriegen?
Ja.
Das sind häufig Räumlichkeiten,
die nur eine.
Ja, das sind häufig Räumlichkeiten, die haben auch nur eine Tür. Sie können also auch nicht irgendwo einen Ventilator da reinstellen. Sie würden die Luft nur umwälzen und das würde nichts bringen. Okay. Ja, also Sie bekommen eine. Sie können einen echten Luftaustausch in solchen Räumen nur erreichen, wenn Sie an zwei entgegengesetzten Stellen öffnen könnten und dann mit dem Gebläse irgendwie Ventilator, wie auch immer. Ventilator nutzt da nicht viel, wirklich nicht. Das, ein Quirl ist das, der verquirlt die Luft nur.
Ja, und das
keine
ist
echte Lüftung.
Aerosole wenig effektiv oder wirksam. Wie sieht das mit raumlufttechnischen Anlagen aus? Dürfen die betrieben werden? Sollen die betrieben werden? In welcher
Art? Ja, bitte, ja, natürlich. RLTs auf jeden Fall. Wenn die da sind, wir brauchen natürlich entsprechende Filtration, also am liebsten HEPA-Filter. Und wenn es geht, nicht Umluftbetrieb, sondern möglichst Zuluftbetrieb. Wir haben das ja in der Fleischindustrie gesehen, was passiert, wenn man die Dinger auf Umluft stellt. Wird das unter Umständen von einem Raum in den nächsten getragen und in den übernächsten und wieder in den nächsten. Das ist nicht zielführend.
Wir brauchen wirksam also für was anderes. Luft
dabei. Ja. Ja, wirksam ist was anderes. Ja, das schaffen auch die HEPA-Filter dann irgendwann nicht mehr.
Okay.
Obwohl die schon wirklich gut sind.
Okay.
Ja, so, also insofern so wirklich Zuluftbetrieb, wenn es nicht anders geht. Und eben nicht wieder in andere Räume, sondern raus, ins Freie. Raus. Ja, nicht in den nächsten Raum. Das ist überhaupt nicht zielführend. Ja, viele sind so gestrickt, ich weiß.
Ja,
das ist leider überhaupt nicht zielführend.
Das stimmt. Und ich glaube, dass das Wesentliche, was man wirklich auch zur Lüftung sagen kann, und das habe ich jetzt Ihrer Aussage dann entnommen, ist, eine Lüftung muss sichergestellt werden. Eine B-Lüftung oder eine Entlüftung.
Genau. B- und Entlüftung.
Genau. Wenn das nicht möglich ist, dann muss der Arbeitgeber schauen, ob dann da auch der Raum in irgendeiner Art und Weise überhaupt weiter betrieben werden kann. Das gilt sowohl für Büros, nehme ich mal an, als auch natürlich für Besprechungsräume. Da, wo keine ausreichende Belüftung oder Entlüftung sichergestellt werden kann, ist der Raum zu schließen.
Gefährdungsbeurteilung dafür erstellen, in einem oder anderen Fall mag das sicherlich gehen. Gefährdungsbeurteilung für diesen Raum erstellen, unter diesen Bedingungen sehen, was geht und was nicht geht. Und in der Regel wird es nicht gehen.
Ja, weil häufig, was man dann natürlich durchaus mal hören wird, ne, in der betrieblichen Praxis, ist, ja, wir machen ja nur eine Viertelstunde oder wir machen ja nur eine halbe Stunde Besprechung in dem Raum.
Das kann ausreichen.
Kann ausreichen. Wenn
genügend Personen drin sind und vielleicht noch gesungen wird zwischendurch oder sehr angeregt diskutiert wird, dass man also auch viel und tief Luft holt, dann kann die Konzentration an Aerosolen schon sehr schnell ansteigen und kann dann diesen kritischen Wert durchaus, der dann geeignet ist, dass sich jemand infiziert und Covid-19 bekommt, überschreiten.
Ja. Okay. Ich war jetzt bisher ein wenig in Besprechung gesungen wurde, aber lebhaft diskutiert trifft das wahrscheinlich eher zu.
Lebhaft diskutiert.
Ist ja für den einen oder anderen schon fast wie singen.
Ja, genau, das ist für den einen oder anderen schon fast wie singen.
Okay, Ventilatoren sind wir kurz drauf eingegangen. Dürfen die betrieben werden? Ja, aber unter bestimmten Rahmenbedingungen. Alleine im Büro zum Beispiel, ne?
Ja, also eher nicht, ne? Aber weil sie eher zur Verteilung der Aerosole beitragen, als dann, dass sie die wirklich rausschieben, raussaugen, wie auch immer, ne? Also muss man im Einzelfall gucken, ja. Und dann halt nur in Räumen einzelbelegt, ne? Also das ist... Sonst würde ich ja das wirklich richtig schön vermischen und dann würde der andere das auch kriegen.
Ja, okay.
Das Spannende ist, Sie können sich ja mit den Viren, die Sie ausscheiden, nicht nochmal anstecken, ne?
Ja.
Also deswegen Ventilatoren nur in Büros mit Einzelbelegung.
Okay. Das hält natürlich jetzt.
Heizlüfter gilt dasselbe, ne?
Für was, bitte?
Heizlüfter,
ja, die kommen dann ja jetzt erst, ne?
Also ja,
jetzt das Thema, was wir jetzt
an.
Mit Ventilatoren die haben.
Kalte Jahreszeit kommt wieder und dann kommen auch die Heizlüfter wieder und auch die wälzen die Luft nur um.
Okay, ja, guter Hinweis. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung von dir. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere einfach unseren Wandelwerker-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bald wieder reinhörst. Alles Liebe, Anna vom Wandelwerker-Team.